Dann freue ich mich jetzt aufs erste Gespräch. Das Gespräch wird Lukas Stern führen. Lukas Stern hat Theater, Film und Medienwissenschaft und Philosophie in Wien studiert und Filmwissenschaft in Berlin. Dort lebt er auch und er veröffentlicht Texte zum Film in zahlreichen deutschsprachigen Medien, Critic.de, wo auch in der Redaktion ist, Filmbulletin, Spiegel Online, Taz, Zeit und so weiter und interessiert sich für alle Spielarten des Films vom Experimentellen bis zum Mainstream. Und ich freue mich sehr, dass Lukas Stern hier ist und er wird das Gespräch führen mit Hélène Louvard, die ich nochmal ganz herzlich begrüße und ich bitte Sie jetzt nach vorne.
Ja, ganz herzlich willkommen auch von mir zum ersten Kameragespräch mit Hélène Louvard. Ganz herzlich willkommen Ihnen auch. Ich freue mich sehr, jetzt mit Ihnen sprechen zu können in der nächsten Stunde, zumal auch über diesen Film, den wir gerade gesehen haben und der mir, kann ich schon sagen, schon auch sehr ans Herz gewachsen ist jetzt in den durch die kommenden Sichtungen hindurch oder durch die letzten Sichtungen hindurch. Wir Filmkritiker neigen ja auch oft dazu, uns mit unseren Emphasen zurückzuhalten. Deswegen wollte ich das nochmal vorweg schicken. Schön auch, dass so viele im Publikum da sind. Es wird dann auch natürlich bald noch die Chance geben, Fragen zu stellen. Aber ich möchte erstmal anfangen mit einer eher allgemeinen Frage. Der Film von eben ist ja ein Film, der sehr früh entstanden ist in Ihrer Karriere. Es war auch der erste Langfilm von Sandrine Wessée. Und Sie haben mit Sandrine Wessée im Anschluss ja noch, wenn ich das richtig sehe, 5 weitere Filme gedreht. Der letzte war L'Histoire d'une Mère, der auch einen interessanten Titel trägt, mit Blick auf den Film von gerade, der ja im Grunde auch die Geschichte einer Mutter ist. Deswegen könnte man sicher sagen, Sie haben womöglich ein künstlerisches, ästhetisches Verständnis gefunden zwischen Ihnen. Es gibt so eine gewisse Einhelligkeit, ästhetische oder künstlerische. Vielleicht können Sie ein bisschen was erzählen, wie es zu der Zusammenarbeit mit Sandrine Wessée kam und auch, was vielleicht das Besondere ist an dieser Zusammenarbeit, die ja doch jetzt über 20 Jahre schon in der Form funktioniert, offenbar.
Sandrine ist eine Regisseurin, die sehr klare Wahl trifft jedes Mal und sie ist sehr anspruchsvoll, streng. Und sie möchte nicht Dinge machen, die ein wenig gefaked ausschauen. Sie verfolgt eine Narration, die letztendlich ein besonderes Universum darstellt. Das ist etwas, was ihre Welt ist. Sie kommt nicht aus der Stadt, sie kommt eher vom Land, das haben Sie sich vielleicht schon gedacht. Und das ist eine Welt, die ein wenig anders ist, der Welt der Regisseure, mit denen ich gewöhnlich zusammenarbeite. Bei unserem ersten Treffen hat sie gleich gesagt, dass sie oberflächliche Dinge nicht mag und dass sie auch mitsprechen möchte über die Art, wie die Bilder sind, dass sie gewisse Dinge nicht mag und dass manche Dinge, die zu cinematografisch in Anführungszeichen sind, dass sie die nicht mag und dass sie die nicht haben will, dass sie das auch verweigern wird, zu viel Licht beispielsweise. Und das gab dann gleich den Ton unserer Zusammenarbeit vor. Sie hat mich sofort auf ihre Schienen gesetzt, sie hat mir ihre visuelle Welt nahegebracht und auch das, wie sie sich das Kind, wie sie sich ihre Welt erinnert. Sie können sich vorstellen, dass das ein vollständig autobiografischer Film ist. Es gab sehr klare, präzise Erinnerungen an diese Zeit und es gab auch sehr harte Momente, die sie da in ihrer visuellen Welt aufgebaut hat. Dinge, die ich mit meiner Art und Weise eben nicht zeigen sollte. Sie wollte, dass da keine falsche Note reinkommt. Wir haben 3 Jahreszeiten hindurch gedreht und für sie war es wichtig zu vermeiden, dass der Wind, dass der Sommer wie Urlaub ausschaut und da, oder das Land als schönes Landleben, hübsches Landleben. Denn Land bedeutet für Menschen, die dort leben, dass sie unter sengender Hitze arbeiten müssen. Und da ging es halt darum, dass man etwas Ästhetisches vermeidet, dass das Publikum, das vielleicht eher etwas städtisch ist, das Gefühl bekommen könnte, ach, die sind ja nur in den Ferien. Also es ging wirklich darum, Licht so zu zeigen, dass die Sonne nicht wirklich angenehm ist. Und auch von drinnen nach draußen gefilmt, sieht man, dass die Sonne hereindringt durch das Fenster, aber nicht wirklich eine freundliche Sonne ist, wie viele andere Leute sie eben in den Ferien erleben. Und dann die anderen Jahreszeiten, Herbst, Winter. Auch da haben wir natürlich mit dem Positiv so gearbeitet, um das Licht, um die Farben, pardon, immer mehr wegzunehmen, um die Sache immer weniger gesättigt zu machen, um den Winter schon vorzubereiten. Wir haben einiges mit dem Labor zusammen entwickelt. Vielleicht war einiges zu stark entwickelt. Der Unterschied zwischen eben Herbst und Sommer, da haben wir dann auch einiges wieder zurückgedreht. Der Unterschied mit der Farbbehandlung ist vielleicht gar nicht so notwendig, denn man sieht ja an der Natur, dass sich vieles verändert. Und das dominiert in dem Moment auch das Bild, wie sich die Jahreszeiten wirklich verändern. Um das zusammenzufassen, sie hat mich gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihre Entscheidungen sind, die im Register ihre eigenen Entscheidungen sind. Das wäre nicht meine Entscheidung gewesen. Wir kannten uns vorher nicht und wir haben auch nicht den gleichen Hintergrund. Aber wenn ich den Film jetzt anschaue, dann sehe ich, dass es adäquat ist. Einerseits das Bild, andererseits die Regie, die schon sehr überraschend ist. Sie hat es wunderbar geschafft, dass ich ihre Stimme letztendlich übernehme und dass wir auf die Art und Weise wie mit einer Stimme gesprochen haben, wie als wären wir eine Person gesprochen haben. Ich kannte sie vorher nicht und uns unterscheidet sehr viel, vor allem aber unterschiedliche Kindheiten.
Ja, Sie haben das jetzt gerade nochmal angesprochen, die Jahreszeiten. Das ist ja schon extrem spannend und das ist natürlich auch die Arbeit, die Sie gemacht haben, dass jede Jahreszeit auch mit so einer eigenen Visualität und mit so einer eigenen Bildsprache in Verbindung steht. Ja, also ich denke da jetzt beispielsweise so an die erste Szene. Wir werden dann gleich noch mal reinschauen, wo die Kamera da in den Heuballen mit den Kindern spielt und selber auch so eine Kindlichkeit hat die Kamera. Und dann später geht das sozusagen dann hinein in so Herbsttableaus, die dann auch so eine gewisse ornamentale Qualität bekommen, wenn man da beispielsweise an so Bilder denkt, wo diese Ackerfurchen so in den Bildhintergrund hineinlaufen oder dieses eine sehr schöne Bild von der Mutter, die am See steht und die Wasseroberfläche spiegelt gewissermaßen die obere Bildhälfte nochmal. Also es sind ja dann auch sehr komponierte, sehr, sehr ruhige Bilder, die dann immer wieder oder immer mehr hervorkommen, dann so in dieser Opazität des Herbstes dann und dann im Winter. Vielleicht können wir mal in den ersten Ausschnitt hineinschauen. Das ist nochmal der Anfang. Der interessiert mich deshalb nochmal sehr, weil man da sehr schön sieht, wie sie diese Situation etablieren und auch das Personal gewissermaßen ins Bild bringen in den ersten 3 Minuten. Also ich finde diese Szene total toll, weil ich das Gefühl habe, dass im Grunde in diesen ersten 3 Minuten der ganze Film schon enthalten ist. Ja, so einmal diese Kamera in den Heuballen mit den Kindern. Man hat ja den Eindruck, die spielen direkt mit der Kamera. Da gibt es so eine Art Solidarisierungsgeste auch. Und dann kommt der Filmtitel und dann sieht man, also das nächste Bild ist dann aus diesem Laster gefilmt, aus diesem Monstrum, das immer mit dieser furchtbaren Vaterfigur auch in Verbindung gebracht wird. Also da ist dann auch gleich, so ein Bild der Macht, der fährt da ein wie so ein Kaiser gewissermaßen, so eine erhöhte Perspektive. Und generell scheint mir das auch alles sehr, sehr dezentral organisiert zu sein. Man weiß ja im Grunde erstmal gar nicht, wie viele Kinder sind da, wer gehört da zu wem, wer ist Vater, wer ist Mutter, wer ist Sohn aus einer anderen Ehe und wer sind die Saisonarbeiter. Und trotzdem finde ich das total toll, wie der Film eben hier losgeht mit dieser Dezentralität. Und mich würde deswegen interessieren, Wie haben Sie diesen Anfang im Auge gehabt? Wie sollte man Ihrer Meinung nach und auch in Zusammenarbeit mit Sandrine Wissé in diesen Film gewissermaßen hineinschauen? Was war da wichtig?
Der Anfang war so ein bisschen wie ein Vorspann, um Sandrine zu zeigen und auch ihre Kindheit, die auch sehr lustig war zwischendurch, ist zu sehen, wie die Kinder gespielt haben und wie die im Heuschober getobt haben. Sandrine hat davon gesprochen. Das war schon ein ganz besonders schönes Erinnerungsmoment von Sandrine. Und wir konnten auch nicht mit was Traurigem anfangen. Ihr Blick als junge Frau auf ihre Kindheit, ihre vielen Geschwister, ist, dass man, wenn man Geschwister hat, hat man viel Spaß und kann sich mit dem amüsieren, was man hat. Das war für sie sehr wichtig, dieses schöne Moment gleich am Anfang im Film drin zu haben. Wir haben mit Super 18 gedreht und konnten da auch unseren Spaß haben. Wir haben mit der Geschwindigkeit gespielt, wir haben den Schärfepunkt verlagert, hatten eine ziemlich große Freiheit dann in dieser Szene. Und das hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben zu machen, was wir wollten fast. Es war ein sehr angenehmer Moment ihrer Kindheit. Und sie wollte weder pathetisch noch traurig werden bei diesem Filmanfang. Wir haben ziemlich viel in den normalen Zeitabläufen gedreht. Und das, was Sie gerade gesehen haben, diese Opener, war eigentlich einer der ersten Tage, auch der ersten Drehtage. Das heißt, das Drehbuch haben wir in einem normalen Ablauf heruntergedreht. Und wichtig war, dass alles sehr einfach war. Die Figuren sind gerade bei der Arbeit. Wir sehen sie und natürlich drehen wir vom Stativ aus mit einer normalen Brennweite. Man sieht die Hände, man sieht die Körper, man sieht, wie sie arbeiten. Wenn Menschen nach links oder rechts gehen, gehen wir nicht unbedingt hinterher. Wir lassen sie aus dem Kader rausgehen oder wieder zurückkehren. Und wenn der LKW kommt, kann man sehen, wie die Kinder zwischen den Ästen hindurchschauen. In dem Moment ist die Kamera auf der Schulter. Das ist eindeutig ein subjektiver Blick. Und die Schulter war immer der Standpunkt einer Person oder die subjektive Sichtweise einer Person, die Kleinen beispielsweise. Oder wenn wir einmal, zweimal auch aus dem LKW herausgedreht haben, dann war das die Sichtachse des Vaters. Und es gab also diese zwei verschiedenen Dinge, einerseits auf Stativ, da machen wir ein paar Schwenks eventuell, ansonsten gehen Leute raus, gehen Leute wieder rein oder eben die Schulterkamera. Viel mehr wollte sie eigentlich gar nicht. Und wenn wir von einem Ort zum nächsten kommen, wenn wir einer Person hinterhergegangen sind, haben wir es auch so einfach wie möglich umgesetzt. Das war ganz am Anfang unserer Drehzeit, was wir hier gerade gesehen haben. Und das war wichtig für Sandrine, dass man die Situation schon versteht, die ja sehr kompliziert ist, aber dass sie eben so einfach wie möglich gezeigt wird und dass die Dinge aber auch eingeführt werden. Kleines Traveling in Richtung, in der Halbnahen auf den Vater. Es gab da auch durchaus auch eine leichte Untersicht. Er ist der König letztendlich, aber auch ohne ihn wirklich schlecht zu filmen. Es ist das Bild des Vaters. Sie hat keinen Film gemacht, um das Bild ihres Vaters zu zerstören, sondern sie hat einen Film über ihre Mutter gemacht. die Tatsache, dass wir diese kleine Kamerabewegung machen, kleine Kamerafahrt und dann uns auf die Figur des Vaters konzentrieren in seinem LKW, ist die Art und Weise, ihn eigentlich auch mit Respekt zu filmen, ihn gut aufzunehmen. Wir führen ihn als Person ein, aber es ging eben darum, nicht eine einzige Einstellung zu haben, die ihn in irgendeiner Art und Weise auch denunzieren würde. Das war für Sie ausgeschlossen von vornherein.
Ja, genau. Also ich finde eben auch, dass das Tolle daran ist eben, dass das ja so eine Art Perspektivendiagramm eben aufmacht, dass man aus diesen unterschiedlichen Perspektiven diesen Film anfängt zu sehen, eben nicht einfach nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf diesen Ort schaut. Ich weiß auch, dass Sandrine Wessé sehr wichtig war, dass die Kinder auch auf diesem Bauernhof eine Zeit lang leben, also auch um da ihre Alltagserfahrungen zu machen. Jetzt ist es ja auch so, dass man also gerade auch in diesen ersten Bildern sieht, also wie wahnsinnig gut sich die Kamera eigentlich auch schon auskennt auf diesem Gelände. Ja? Und also dass das eben so eine sehr, sehr so eine Gratwanderung quasi beschreibt zwischen so spontanen Geschehen im Bild, aber natürlich auch einer extremen Orchestrierung, wie das Personal sich da bewegt in diesen ersten Minuten auf dem Hof. Deswegen würde mich interessieren, inwiefern das auch für Sie galt, also mit diesem Ort erst einmal warm zu werden oder auch erstmal zusammenzuwachsen, wie das eben für diese Kinder offenbar zentral war.
Ganz und gar nicht. Man sieht das Ergebnis und dass die ganze Arbeit, die im Vorfeld liegt, sieht man nicht. Die Kinder haben vorher natürlich schon auf dem Land verbracht oder in den Feldern verbracht. Die kommen aber auch alle vom Land. Aber die Mutter war eher eine Städterin und sie hat in ihrem Leben noch nie Kartoffeln gelesen. Das war dann eben das Moment, dass Sandrine ihr erst einmal diese Arbeit beigebracht hat, damit das ganz realistisch ausschaut. Und sie hat viel Zeit mit Dominique, das ist die Darstellerin der Mutter, auf dem Land verbracht, genauso wie mit dem Vater, auf dem Acker, bis die Gesten wirklich gesessen haben. Sie mussten das ziemlich viel üben, um zu verstehen, dass es nicht nur ein Spiel oder ein Zeitvertreib ist. Die Kinder kamen auch häufig, das war ganz normal, aber sie sind eher vom Land. Insofern kannten sie die ländliche Arbeit. Und als ich kam, um mit Sandrine den Film vorzubereiten, habe ich mich nur um meine Arbeit gekümmert. Die war ja schon sehr umfangreich. Das heißt, die Auflösung mit ihr zusammen zu machen, technische Motivsuche, technische Fragen klären, die Fragen des Lichts. Ich habe da keine Sekunde untätig zugebracht oder irgendwelche Zwiebeln zu sortieren. Das war nicht meine Aufgabe. Natürlich ist unsere Arbeit sehr stark aufgeteilt und Sandrine hat sich dann in dem Moment eben um die Einübung der Gesten gekümmert und ich habe die technischen Fragen in dem Zeitraum gelöst, damit sie später nicht auf mich würde warten müssen. Dann gibt es natürlich noch das Drehbuch. Wir haben auch Fristen, die wir einhalten müssen. Das bedeutet, dass wir konkret wirklich die Arbeit gut organisieren müssen. Und ich muss eben nicht Probeaufnahmen im Feld zu machen oder sowas. Wir haben uns das angeschaut von außen, aber ich habe es gesehen. Ich habe natürlich ihren Blick auf die Dinge gesehen. Ihr Blick auf die Dinge war ein direkter Blick auf die Dinge, die sie erlebt hat. Und damit waren unsere Fantasien komplett außen vor, die wir vielleicht auch hätten. Wir hatten auf der einen Seite die Filmtechnik, die anderen hatten die Tomaten, jeder hat seine Arbeit gemacht.
Also Sie haben auch nicht an diesem Ort gelebt, sozusagen, wie die Kinder offenbar. Das hatte ich irgendwie nämlich gedacht vielleicht, das wirkte so, aber das ist natürlich auch eine Wirkung, die von nirgendwo sonderlich konkret herkommt.
Ja, klar. Aber wir sind nicht lange vor Ort geblieben. Wir sind untergebracht worden in einem Gästehaus. Jeder hatte sein kleines Zimmer. Und das war eigentlich eine Art Kloster, Nonnenkloster. Wir waren nicht wirklich sehr luxuriös untergebracht. Es ging natürlich auch um finanzielle Dinge. Es fanden da Einsparungen statt. Wir haben gemeinsam gekocht, wir selbst. Das heißt, wir waren nicht alle dort in diesem Gebäude untergebracht. Aber wir hatten einen Lebensstil, der abends nach Drehende uns natürlich zu einer gewissen Gemeinschaft zusammengeschweißt hat. Wir hatten unsere kleinen Klosterzellen. Und ich glaube, es gab auch eine Dusche für alle oder wenige Duschen für alle, die wir geteilt haben. Und das hat, glaube ich, auch mit reingewirkt. Wir haben die Dinge nachher anders gesehen. Selbst wenn am Anfang der Grund nicht ein ästhetischer war, sondern ein finanzieller. Es ging einfach um Einsparungen des Produzenten.
Ich würde dann vielleicht jetzt doch gerne nochmal in eine andere Szene reinschauen, und zwar natürlich die Szene mit der Irisblende, weil hier natürlich schon, also für mich ist das tatsächlich die Schlüsselszene in diesem Film, und zwar nicht nur, weil hier gewissermaßen die Kamera mal die Augen zumacht und sie dann an nächster Stelle wieder aufmacht, sondern weil die beiden Bilder, die sie trennt, diese Blende, ja tatsächlich miteinander kollidieren, könnte man sagen, und der Film gewissermaßen nach dieser Blende eine ganz andere Richtung einschlägt. Und ich freue mich dann, über diese beiden Bilder vielleicht gleich mit Ihnen nochmal sprechen zu können, wenn wir die Szene gesehen haben. Ja, also an dieser Szene interessiert mich natürlich schon ganz besonders, wie es zu dieser Entscheidung kam, hier diese Blende zu setzen, die ja dann doch einfach eine ganz klare Markierung in diesem Film macht. Beziehungsweise waren Sie an dieser Entscheidung beteiligt, ich nehme an, ja.
Ja, Sandrine wollte sehr eindeutig zeigen, dass hier eine Seite sich wendet für die Mutter. Ab diesem Moment fällt sie eine Entscheidung. Sie will sich von dem Ganzen lösen. Und das war auch sehr eindeutig. Sandrine suchte nach einem Mittel, gewissermaßen den Film auf die Mutter zu konzentrieren und gleichzeitig eine neue Seite aufzuschlagen. Und wir wollten eben, wir haben deswegen diese Irisblende eben auch gewählt. Das mag auch schockieren. Aber es ging einfach darum zu zeigen, jetzt kommt was Neues. Sandrine hat überlegt, man könnte ja vielleicht eine Mischung machen, eine Art Überblendung, eine Schwarzblende, danach aus dem Schwarzen wieder ins Licht. Aber hier ging es wirklich darum, dass letztendlich das Schicksal dieser Frau nun sich so gestaltet, wie die Frau sich entscheiden wird. Sie steht im Mittelpunkt. Und es gibt letztendlich nichts Stärkeres als eine Irisblende auf eine Person, die nachdenkt. Würde man das heute noch so machen, bin ich mir nicht sicher. Aber warum nicht? Sandrine und ich haben damals keine Angst vor diesem ästhetischen Mittel. Weder Angst, dass es zu viel sein würde, noch Angst, dass man Kritik dafür einfangen würde. Ich glaube, wir waren uns letztendlich nicht wirklich dessen bewusst, sondern diese Konzentration auf die Person war für uns ganz wichtig. Und danach fängt dann auch der Winter an. Sie hat sich auf ihre eigenen Gedanken konzentriert in dem Moment. Und das haben wir genauso umgesetzt. Das ist ein mechanisches System. Wir haben das beim Dreh gemacht. Also eine ganz analoge Irisblende noch. Und dann war die Frage, wann wir das machen, dass es organisch wirkt und nicht wie etwas, was eben im Nachgang gelöst werden würde. Und sie hat auch ihre Entscheidung dann so gefällt, dass sie da nicht mehr dahinter zurückfallen würde können. Das war auch wichtig. Und das merkt man sicher auch im Schnitt davor. Wir haben eine totale, der Vater kommt, die Einstellung verändert sich nicht und man sieht den Streit, aber sie hat keine Angst. Die Längen stimmen in dem Moment und sie hatte auch in dem Moment keine Angst, ihm die Stirn zu bieten. Später dann, die Irisblende ist ein sehr selbstbewusstes Mittel, die ganz klar sagt, ich will mich von jetzt an auf die Mutter konzentrieren. Wir fangen jetzt ein neues Kapitel an, der Winter beginnt, basta.
Ja, Sie sprechen von einem Schockmoment und ich finde, das ist total, also das trifft es absolut. Ich habe mit dieser Szene oder mit diesem szenischen Übergang eigentlich gleich mehrere Schockmomente verbunden und zwar ist natürlich dieses Bild auf dem Acker, das ist ja erstmal ein extrem schönes Bild, da in diesem verwaschenen Herbstgrau. Zugleich ist es auch ein extrem brutales Bild, weil, also wir sehen die Mutter, ja, die hat diese lila Jacke an, dieses Lila ist das gleiche Lila wie der Kohlrabi, den sie da gerade erntet. Also man hat im Grunde das Gefühl, sie wüchse selbst gewissermaßen aus der Natur. Es ist so der Blick, dieser Machtblick des Vaters und danach sagen wir...
Ui.
Ja, ich bin froh, ich bin ein bisschen traurig darüber und das berührt mich negativ, hier darüber zu sprechen, weil Sandrine hat es nicht gefallen, dass der Pullover die gleiche Farbe hat wie die Radieschen. Sie wollte diese Szene immer nochmal drehen. Wir hatten keine Zeit, diese Szene nochmal zu drehen. Es war einfach zu knapp, die Drehzeit war zu knapp bemessen. Und wenn ich das heute sehe, dann denke ich, wie haben wir uns, haben wir das gewagt, jemanden zu drehen, eine Frau, die gleichen Pullover hat wie Radieschen und sich dann auch noch so beugt, also als würde sie auch da wachsen. Ja, das war wirklich zu viel, das war too much.
Das stimmt, also genau das meinte ich auch mit brutal, das ist tatsächlich sehr brutal, dieses Bild, aber es, das meinte ich eben auch mit Schock oder mit einer Kollision, wenn wir dann dieses Bild im Supermarkt sehen, mit diesem Kunstlicht im Grunde und da ist mir was aufgefallen. Und da bin ich jetzt nicht sicher, ob das vielleicht nur meine Wahrnehmung ist, aber ich hatte das Gefühl, in dieser langsamen Fahrt sieht man zum ersten Mal der Mutter richtig ins Gesicht. Und es gibt vorher ja auch so eine Szene, wo wir sie im Spiegel sehen, wo sie gewissermaßen, also sehen wir sie nicht direkt an, sondern wir sehen sie nur vermittelt durch das Spiegelbild. Wir sehen sie, wie sie sich sieht und hier sehen wir direkt ins Gesicht. Und das ist auch etwas, was mich grundsätzlich in ihrem ganzen Werk sehr interessiert und fasziniert, wie sie solche Momente vorbereiten, in denen sie dann frontal den Figuren ins Gesicht sehen. Das ist bei ihnen immer sehr subtil gebaut. Und genau deswegen finde ich auch, also das ist gewissermaßen ein ethisches Bild in meinen Augen. Und deswegen passt es auch irgendwie gut zu diesem lila, brutalen lila Bild davor. Also da ist tatsächlich dieser Wechsel unheimlich schön durch diese beiden Bilder geschaffen, die sie da gedreht haben von der Mutter. Aber das würde mich, in Bezug auf die Gesichter, das würde mich nochmal interessieren, wie Sie da das Verhältnis, haben Sie da grundsätzlich eine Idee zu einem Verhältnis von Kamera und Gesicht, auch von Kamera und Intimität? Das ist ja auch immer ein Thema in Ihren Filmen. Denn es gibt ja im Grunde keine nacktere Nacktheit als die Nacktheit des Gesichts.
Ja, wir sprechen hier von einer Nahaufnahme der Mutter am Beginn des Winters. Und das ist eindeutig, dass das der Moment ist, wo wir wussten, dass wir sehen, dass der Film jetzt mit ihr weitergeht. Wir haben sie in ihrer normalen Kleidung getragen. Sie hat nicht irgendeinen Hauskittel an und ein Kind im Arm, sondern wir sind jetzt über die Irisblende auf sie konzentriert. Dann machen wir wieder auf. Du denkst nach, du musst über deine Zukunft nachdenken. Das hat zumindest Sandrine in dem Moment ihr gesagt, als Darstellerin, um die Narration klar werden zu lassen. Und im Winter war es eben eindeutig, dass wir viel näher dran waren mit der Kamera. an ihr und dass es aber auch das erste Moment ist, wo wir sie außerhalb ihres ländlichen Umraums, außerhalb des Feldes sehen. Sie steht da bei den Teigwaren, im Teigwarenregal, und da sehen wir sie zum ersten Mal richtig. Sandrine hat diese Entscheidung ganz eindeutig gefällt. Das ist natürlich ein narrativer Kunstgriff. Und wird sie weiterhin bei diesem Mann bleiben, auf dem Land bleiben, oder was macht sie? Wir sprechen vom Bild. Das entspricht hier vollständig der Geschichte. Vorneweg haben Sandrine und ich darüber diskutiert, dass diese Mutter vollständig konzentriert ist auf ihre Kinder und auf ihre Arbeit. Sie ist eigentlich nur ein bisschen alleine, wenn die Kinder in der Schule sind. Und der ganze Alltag ist schon sehr lebendig und sehr, sehr hektisch. Zum ersten Mal sehen wir sie alleine, zum ersten Mal sehen wir sie direkt. Und mir war nicht klar, dass wir eine so direkte Nahaufnahme machen. Wir sind schon sehr nah dran an ihr. Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, wir sind nah an ihr dran. Gleichzeitig ist es eine normale Brennweite. Die Kamera ist jetzt, Sandrine liebt Leute nicht zu nah zu drehen. Sie ist sehr häufig weit weg von den Personen. Und wenn sie aber nah dran ist, dann ist es auch schon eine starke Nahaufnahme. Es gibt da nichts dazwischen letztendlich. Und wir schauen sie wirklich direkt an, als stünden wir direkt vor ihr. Als ich den Film jetzt noch einmal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, wir waren ein wenig zu nah dran. Das ist ein bisschen peinlich, weil das Licht, das fahle Licht des Supermarkts ist ja auch nochmal etwas, was nicht schön ist. Eigentlich ist es, als würde sie in einem Fotoautomaten sitzen. Und Fotoautomat, jetzt bist du hier, Frau, entscheide. Wir haben sie in einen Rahmen gesetzt. Aber Gleichzeitigkeit aus einer nahen Kameraperspektive, das ist meine Kameraperspektive, aber ich habe eben nur das gemacht, was Sandrine in dem Moment gesehen hat. Die Erzählerin, in dem Moment Sandrine, wusste sehr genau, worauf sie hinaus wollte. Und ich war da, um sie zu helfen über das Wie, sage ich es ihr. Natürlich mit irgendwelchen Irrtümern oder auch nicht. Aber in dem Moment war es wirklich sehr gut, dass zum Beginn des Winters wir uns entschieden haben, jetzt sehen wir die Mutter, jetzt geht es mit der Mutter weiter.
Genau, ich finde das eben auch total schön vorbereitet, wann dann diese Einstellung kommt, wo man die Mutter das erste Mal sieht. Es gibt ganz viele Bilder natürlich von der Mutter, aber es wird sozusagen nie der Blick total freigegeben. Und hier passiert das dann. Eine andere Sache, die mich an diesem Supermarktbild noch sehr interessiert, erstens, das ist auch natürlich so eine Art Schockmoment, jetzt auf einmal in diesem urbanen Raum zu sein, nach 60 Minuten in diesem Film. Und wenn sie da an diesen Regalen vorbeigeht, ne, dann, also das ist ja auch ein bisschen so, als würde sie da an den Früchten ihrer eigenen Arbeit auch entlang laufen. Also da schließt sich auch so eine Art ökonomischer Kreis.
Ja, nur da ist die Mutter im Supermarkt, aber eben in der Abteilung Mehl und Nudeln, also nicht das, was sie die ganze Zeit auf dem Acker aufgesammelt hat. Das war sehr klar, es war eine eindeutige Entscheidung. Wir haben uns vieles vorher angeschaut und die Kinder lieben ja vor allem Nudeln mit Butter drauf. Also es war ganz wichtig für uns, dass sie nicht im Regal mit dem Gemüse oder mit den Früchten ist, sondern in dieser Abteilung der Teigwaren. Und ich glaube, sie hat vielleicht ein wenig zu viel Teigwaren in ihrer Kindheit gegessen. Das war jedenfalls sehr wichtig für sie, ihre Mutter dort zu filmen, beziehungsweise die Darstellerin, die eben hier bei den Teigwaren auswählt.
Ja, das Interessante an den Teigwaren ist ja auch, dass hier gewissermaßen so historische Markierungen noch einmal auf einmal ins Bild dringen. Also der Film ist ja doch in so einer Zeitlosigkeit gedreht. Man weiß irgendwie nicht, spielt das in den 70ern. Man sieht diesen Lehrer und der hat natürlich so eine Frisur wie aus den 70ern. Und auf einmal ist man in diesem Supermarkt und auf einmal sieht man, okay, das sind schon die Produkte der 90er. Dazu würde ich gerne noch fragen, wie das grundsätzlich fürs visuelle Konzept eine Rolle gespielt hat, diesem Film diesen zeitlosen Look zu geben, ja auch natürlich diesen bisschen antiquitätenhaften. Und wie schwierig das vielleicht auch war, dass man da irgendwie aufpassen musste, dass nichts das Bild gewissermaßen kontaminiert mit klaren Markierungen, zu welcher Zeit dieser Film spielt.
Das stimmt. Natürlich hatten wir Ausstatter, die sich darum gekümmert haben. Und im Supermarkt haben sie schon Produkte und Marken ausgewählt, die nicht so modern sind. Zumindest in den Vordergrund nicht. Wir haben nicht alles geändert in diesem Supermarkt. Wir haben schon ein bisschen umgebaut im Regal. Wir hatten nicht viel Zeit aus Geldgründen natürlich, aber das Joghurtregal, was man ganz hinten sieht, ist sicher nicht so, wie es in den 70ern war. Aber bei den Nudeln kommt es vielleicht hin. Und es ging eben darum, einen Film zu machen, der möglicherweise in den 70er Jahren spielt, der natürlich auch ein bisschen zeitlos ist. Die Autos sind noch wichtig als Zeitindikatoren und das Wachstuch auf dem Tisch und die Farbe und die Schnitte der Kleidung. Aber die Arbeit hat sich nicht verändert. 20 Jahre später sind das die gleichen Gesten und die Leute, die dort heute arbeiten, kaufen auch ihre Klamotten häufig da, wo man für 1 Euro pro Kilo Anziehsachen bekommt. Das heißt, auch da ist eine Atemporalität zu finden. Also die Bilder der Kindheit hat sie 20 Jahre später durchaus wiedergefunden. Das Auto ist natürlich eindeutig ein Zeitmarker. Und beim Rest hat sie versucht, die Epoche nicht zu deutlich herauskommen zu lassen. Es ging ihr eher um die Lebensumstände. Und sie arbeiten mit dem, was sie haben. Sie nehmen das, was vorhanden ist, vor allem mit vielen Kindern. Eben in Läden, wo man für 2 Franc pro Kilo Kleidung bekommt. Und daraus bekleidet man die Kinder dann am Ende.
Ja, und dass das eben so gut gelungen ist, ist natürlich auch Ihr Verdienst an der Kamera. Ich würde gern jetzt vielleicht, damit wir die Zeit nicht allzu überstrapazieren, mal die Fragen fürs Publikum öffnen. Gibt es schon Fragen, Anmerkungen?
Ja, auch ich wollte erst mal meine Faszination bekunden gegenüber diesem Film und Ihnen danken für diesen herrlichen Film, dass wir den hier sehen können. Ich möchte anschließen an die Irisblende. Die hat natürlich auch noch so eine historische Dimension, eine Zeichenhaftigkeit, bezieht sich auf das frühe Kino, wo die Irisblende gang und gäbe war, aber auch vielleicht auf die Nouvelle Vague, wo dann dieser Rekurs auf das alte Kino in das moderne Kino überführt wurde. War diese historische Dimension Ihnen bewusst?
Nein, das glaube ich nicht. Diese historische Dimension hatten wir nicht zu sehr im Kopf, als wir gedreht haben. Sandrine ging es vielmehr darum, etwas Mechanisches, ein Werkzeug zu finden, um einen Moment, dramatischen Moment in der Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel, wenn man im Fernsehen die Serien sieht, so wie Zorro oder diese andere Serie, die wir da gesehen haben. Sandrine hat viele alte Filme gesehen, wo Übergänge waren in die weniger klare Bilddarstellung. Ich frage mich, ob wir nicht an einem Moment überlegt haben, die Schärfe wegzunehmen. Als wir uns dann für die Irisblende entschieden haben, haben wir uns wirklich was dabei gedacht. Es ging ihr mehr darum, das alte Kino zu sehen, wo starke Werkzeuge genutzt wurden, um eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht sind wir das weniger gewohnt, diese markanten Eingriffe. So ein Iris das macht man heute nicht mehr. Wir hätten auch auf sie zoomen können, um bei ihr anzukommen. Wir mussten wirklich ein Mittel finden, wo sie am Ende war. Ohne so viel Drama da reinzubringen. Und vielleicht wäre das zu dramatisch gewesen, einen Zoom zu benutzen. Dieses Bild hieß wirklich, dass alles auf sie zulief. Und es gab schon Filme, die dieses Prinzip genutzt hatten. Aber unbewusst haben wir gedacht, dass das uns davon abbringen würde, was wir eigentlich wollen. So ein Zoom hätte da nicht so funktioniert. Dieser Moment mit der Mutter konnte so viel besser erzählt werden. Ich muss sagen, dass Sandrine nicht jemand ist, der jetzt groß auf andere Filmzeiten sich bezieht. Sie bleibt eher in ihrem Leben, in ihrem Rahmen, in ihrem mentalen Universum, in Anführungszeichen. Und als sie den Film gemacht hat, hatte sie nicht so viel technisches Wissen. Sie hatte dann nicht so viel studiert, technisches. Ich glaube nicht, dass sie dies im Blick hatte. Sie wollte das einfach so machen, ohne dass ihr jemand sagt, das gefällt uns oder das gefällt uns nicht. Sie hätte es auf jeden Fall so gemacht, egal was die anderen gesagt hätten. Klack. Wir kommen bei ihr an, zu, Ende und weiter. Das ist alles.
Ja, ich habe auch eine Frage. Und zwar, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, hat man ja fast das Gefühl, das könnte eigentlich so eine Dokumentation des Landlebens sein. Also auch natürlich in seiner Härte und in seinen Schwierigkeiten. Und es ist ja erst nach und nach, dass man merkt, wie sehr der auch konstruiert ist. Also das, was auch Lukas Stern eben, ich weiß gar nicht, Perspektivvektoren oder so, glaube ich, nannte, mit den drei Teilen. Aber ich denke auch an diese Blicke ins Fenster rein und aus dem Fenster raus, was ja ganz zentral ist, womit der Film dann ja auch endet. Also dass man immer mehr, der verengt sich ja und man merkt immer mehr als Zuschauer, es gibt doch eine Konstruktion, es ist jetzt nicht eine offene Struktur, die irgendwo hinfließt. Wie sehr hat das auch die Kameraarbeit von Anfang an geprägt? Also gab es Storyboards, gab es sozusagen Pläne dafür oder ist das alles erst entwickelt worden und vieles auch erst im Schnitt entstanden vielleicht?
Sandrine hat immer mit Storyboards gearbeitet, in diesem Film auf jeden Fall. Das Drehbuch war bis in die feinsten Details ausgearbeitet, um das Verständnis zu begünstigen. Von Anfang an wollte sie Szene nach Szene drehen. Sie entwirft das, sie schreibt das für jede Szene einzeln. Sie entwirft Bilder, sie zeichnet ziemlich gut, sie zeichnet die Person. Alles ist vorausgesehen. Natürlich ändern sich dann die Dinge beim Dreh. Wir versuchen maximal, diese Bilder zu respektieren. Wir haben keinen Einfluss auf alles, aber wir respektieren den Blick dieser Bilder und wir respektieren die Größe der Bilder. Wir verstehen nicht manchmal, warum wir schneiden sollen, wenn das keinen Sinn hat. Und wenn das nur rhythmische Gründe hat, dann ist sie eher sauer, dass ich ihr das vorstelle, um Rhythmus in die Szene zu bringen. Heißt das, dass ich ihrem Rhythmus nicht vertraue, würde sie mich dann fragen? Also sie weiß genau, was sie will. Diese Tatsache, dass sie malt und Bilder erstellt, heißt, dass beim Drehen genau klar ist, wie die Geschichte erzählt werden soll und wie gedreht werden soll. Also viel Struktur im Drehbuch, das muss ich sagen.
Hallo, ich würde mich da auch anschließen. Sie sagen zwar, dass Sie durch die Augen der Regie sehen, aber ich meine doch eine Handschrift zu erkennen, auch verglichen mit dem Film von gestern, L'Âge Atomique. Das Spezielle, was mir auffällt, ist, dass eben sehr konstruierte Bilder sind, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, man ist so ganz spontan und dokumentarisch unterwegs. Und das scheint mir schon eine Ihrer Besonderheiten und Stärken zu sein, die ich auch sehr faszinierend finde. Was würden Sie dazu sagen?
Wenn wir diese beiden Filme besprechen, dann sind das zwei völlig verschiedene Dinge. Dieser Film hier ist sehr konstruiert mit einer großen Subjektivität, über die Schulter geschaut, wenn man sieht, dass es jemand, der Blick einer Person ist. Das ist ein bisschen die Grammatik von diesem Film. Am Anfang spielen sie in den Heuhaufen, weil wir zeigen wollen, dass auch Freude Teil dieses Films war. L'Âge Atomique, da haben wir einen ganz anderen Ansatz. Wir erzählen eine Geschichte. Mit einem Blick auf diese zwei jungen Leute, die an diesem Abend in Paris ausgehen. Wir versuchen, ihnen nahe zu sein. Aber auch ihren Blick zu übernehmen, diesen jugendlichen Blick. Da filmen wir viel freier und es geht um Spaß. Das ist wirklich was ganz anderes. Wir wollten Spaß haben mit ihnen zusammen. Natürlich nicht immer, als sie dann in den Wald gehen. Geht es um was anderes. Aber wir wollten uns mit ihnen amüsieren, Spaß haben und sehr auf sie fixierte Bilder einstellen. Die Kamera sollte uns das ermöglichen. Dieser Blick sollte von ihnen ausgehen und wir haben diesen Blick, diesen Traumblick übernommen. Das war eine gewisse Frische, die wir da uns zugeschrieben haben. Es gab keine Verbote. Wir haben nichts geschnitten. Es gab keine Verbote, sowohl in Bezug auf die Farben, auch in Bezug auf die Drehformen, wenn sie sich streiten und ihre unterschiedlichen Gesellschaftsbilder gegeneinander stellen, sind wir bei ihnen. Wir sind bei ihnen, klack, wir machen zu, wir machen auf. Wir spielen mit ihnen. Und im L'Âge Atomique hatten wir eine Freiheit. Finanziell war die nicht gegeben, weniger als je zuvor, aber wir hatten eine gute Zeit mit dem, was uns zur Verfügung stand. Das war ein freier, ein offener, ein guter Film. So war das. Non, Elena? Oder Elena? War es nicht so? Ich habe in Erinnerung, dass dieses Bild immer subjektiv war. Den ganzen Film über. Das Licht ist sentimental, von Eindrücken. Sie rauchen ein Joint. Alles kommt aus ihren Augen heraus. Es ist ein subjektiver Film par excellence.
Oui, c'est ça.
Genau.
Alors, avec aussi ce moment dans la, je sais pas si vous le voyez dans l'âge atomique.
Vielleicht habt ihr im L'âge atomique gesehen, als der Junge dem Mädchen was sagt, das Mädchen lacht und sie weint, weil er ihr sie verführen möchte. Die Farbe des Lichts geht vom Blauen über das Gelbe. Vorher war es grün. Die Farbe des Lichts verändert sich über ihr. Denn der Blick des Jungen ändert sich auch, denn er versucht, sie sich unterschiedlich vorzustellen. Und da wir da sind, machen wir auch diese Farbveränderung mit. Alle diese Farben sind auf dem Mädchen und das haben wir die ganze Zeit versucht. Eine subjektive Kamera, subjektives Licht, als wäre es der Blick der jungen Leute. Manchmal zeugt das vielleicht von schlechtem Geschmack. Die Jugendlichen da, die nach Paris kommen und rauchen und sich vorstellen, dass das Leben da wirklich so ist. Aber dafür haben wir uns bewusst entschieden, gespenstisch ein bisschen farbig. Und wieder hatten wir keine Angst davor, was die anderen darüber denken würden.
Ja, ich fand es jetzt ganz interessant, weil Sie gerade nochmal zwei Begriffe zusammengebracht haben, die man auch nochmal auf diesen Film von eben zurückbringen könnte und auch nochmal mit einer Frage nach dem Licht verbinden könnte. Und zwar meinten Sie eben dieser subjektive Blick einmal. Das andere ist sozusagen dieser Modus der Kamera des Dabeiseins. Ich finde das total spannend, auch dann, wenn dann Weihnachten gefeiert wird, hier gerade in dem Film, in der Familie, wie dieser Raum sich so langsam aus der Dunkelheit herausschält, sich langsam die Konturen herausschälen und total, also durch dieses Kerzenlicht auch so absolut umkonfiguriert wird gewissermaßen aus diesem harten, kargen, unbeheizten Raum, wo man kein Licht anmachen darf, wird auf einmal so eine Art schützender Raum einer Kapelle. Und gleichzeitig ist die Kamera, dadurch, dass sie sich sozusagen auch selber erstmal an das Licht gewöhnen muss, hat auch sowas Subjekthaftes oder sowas Leibliches irgendwie in dieser Szene. Und das würde mich nochmal interessieren, wie diese Szene genau gedreht wurde und wieder auch mit dem Licht gearbeitet wurde in dieser Weihnachtsszene, wo gesungen wird.
Ich komme ein bisschen zurück zu dem, was ich anfangs gesagt hatte. Sandrine hatte mich nicht immer machen lassen, was ich wollte. Und zu dieser Zeit war sie schwierig in Bezug auf unsere Übereinstimmung. Also sie wollte, dass wir immer das machen, was sie wollte. Wie konnte denn eine Szene nur mit Kerzenlicht beleuchtet sein? Wie konnte zusätzliches Licht dazukommen? Wie sollte das gehen? Mit Super 16 würde eine Szene nicht durch eine Kerze beleuchtet werden. Mit 100 ASA. Wir mussten also schaffen, das Kerzenlicht so zu gestalten, dass die Beleuchtung damit gegeben war. Vielleicht war ich auch ein bisschen naiv zu der Zeit. Ich habe gesagt, ja, du stimmst, du hast recht, wir werden eine Lösung finden. Und wir haben diese Szene nur mit Kerzenlicht beleuchtet, haben viele Kerzen gekauft und eine Art Platte geschaffen, wo wir die Kerzen immer ausgetauscht haben. Unten kam ein bisschen Reflex durch Aluminiumpapier dazu. Das war also wirklich alles, diese Kerzenbeleuchtung. Als wir dann näher rankamen, konnten wir dann wieder welche nachlegen. Ich durfte aber kein zusätzliches Licht dazu bringen. Ich fand, dass sie recht hatte. Und am Ende, am Freitag, hatten wir gedreht und sind erst am nächsten Dienstag und Mittwoch im Studio gewesen. Und ich hatte Sorge, dass das Bild zu dunkel sein würde. Und sie meinte aber, wir würden eine Lösung finden. Sie hat die Konsequenzen getragen von dieser Entscheidung. Das hat mich beruhigt. Zum Glück hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde, aber danke an Sandrine, dass sie mich gezwungen hat, es so zu tun.
Okay, ich fasse mich ganz kurz. Ich habe aber trotzdem zwei Fragen. Zum einen, also es gibt wunderbare Kinder in diesem Film. Ich habe selten einen Film gesehen, in dem so tolle Kinder spielen. Ja. Haben Sie den Kindern erklärt, was sie mit der Kamera machen, oder haben Sie die Kinder einfach selber drauf kommen lassen? Und dann fiel mir die Rede über das Drehbuch ein. Also Kinder brauchen ihre eigene Zeit für die Einstellungen und wie man sie dreht. Und das habe ich nicht ganz verstanden, wieso war das Drehbuch so strikt, wenn man mit Kindern dreht. Denn die haben ja eine wunderbare eigene Zeit, nach denen man die Einstellung einrichten würde. Das ist die eine Frage. Und die zweite ist eigentlich nur eine Feststellung, was mir unheimlich gut gefallen hat, dass sie das Licht gemacht haben, kein schönes Licht in diesem Haus, sondern das Licht, was arme Leute haben, die eben keine italienischen Stillampen da haben, sondern eine Glühbirne unter der Decke oder zwei. Ich fand das wirklich bemerkenswert, dass es harte, unsentimentale Schatten gab, dass es ein Licht gab, was eben nicht schön ist, und dass sie das in der Kamera wirklich umgesetzt haben. Also meine Hochachtung, das finde ich wirklich gut, denn man möchte immer schönes Licht machen.
Zu Ihrer ersten Frage. Sandrine weiß genau, dass auch wenn mit Kindern gedreht wird, sie verstehen, was zu tun ist. Hauptsache, sie bleiben konzentriert. Da war sie ein bisschen schulmeisterlich. Sie hat mit den Kindern gedreht. Sie muss nicht so viel darüber wissen, was da mit der Kamera läuft. Sie wollte, dass die Kinder konzentriert bleiben. Das war alles, was sie interessierte in ihrem Universum, in ihren Rollen. Und Sandrine war dafür da. Sie wollte nicht, dass wir kommen und sie stören und sie nerven mit unseren technischen Problemen. Wenn wir Probleme hatten, dann mussten wir mit ihr sprechen oder selber die Probleme lösen, aber auf keinen Fall zu sehr die Kinder damit nerven. Das sollten sie nicht wissen. Sie würden das vielleicht verstehen, aber sie mussten sich nicht mit den Problemen von uns beschäftigen, die eventuell auftreten würden. Und sie hat mit Kindern gedreht. Das war vielleicht für sie leichter als mit Erwachsenen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn sie mit Kindern dreht, dann ist das so, dass sie nicht immer fragen. Sie machen ganz natürlicherweise, was von ihnen erwartet wird. Sie wollen nicht mehr Erklärungen auf verschiedenen Ebenen. Sie muss da gar nicht ins Detail gehen. Die Kinder machen, was ihnen gesagt wird, und es bleibt immer noch natürlich. Trotzdem kommt die Geschichte aus einem Drehbuch. Aber sie agieren als Kinder, weil sie ganz einfach Kinder sind. Und für Sandrine war das nichts Kompliziertes. Auch wenn ein Tier auf die Bildfläche kommt, ist das nichts Kompliziertes. Hat auch damit zu tun, dass sie auf dem Land gelebt hat. Und dieses Universum kennt, es ist ihr eigenes. Und sie weiß, wie sie es umschreiben und übersetzen kann im Film. Zu Ihrer Frage zu den Innenlichtern. Sandrine wollte auf keinen Fall, dass im Inneren ästhetische Schönheit herrschen sollte. Die Küche ist ein Durchgangsraum, da wird gegessen. Die Sonne, die da zu sehen ist, ist nicht schön und gelb, die gut einfällt. Die Sonne fällt halt in den Raum, ist vielleicht etwas kühl vom Bild her. Das ist natürlich eine falsche Sonne. Vielleicht ein- oder zweimal ist das Sonnenlicht natürlich, aber nicht mehr als das. Für Sandrine war wichtig, dass die Bilder, die Gesichter, pardon, zu sehen sind. Es sollte also nicht zu dunkel sein. Im Winter Dunkelheit. Magenta-Farben war eine Entscheidung, ein warmes Licht. Und dann die Nachteffekte, da sollte auch nicht eine totale Armut sichtbar werden. Die Familie hatte finanziell nicht viel, aber kein Elend zu erleben. Das war zumindest für Sandrine wichtig. Es sollte kein Urteil über diesen Zustand geben. Der sollte nicht zum Ausdruck kommen. Auch wenn sie nicht viel Geld haben, haben sie eine Lampe, die ihre Kleidung farblich zum Ausdruck bringt. Das ist Schönes. Sie tragen schöne Kleidung. Dieses Licht sollte nicht hässlich sein und einen Lebensbedingungen zeigen, die Elend darstellt. Sie sind arm, aber leben nicht in der absoluten Armut. Ich sollte nichts hinzufügen. Ich habe ein bisschen Gegenlicht gelassen, das ich gut fand. Sandrine hat mich gebeten, das rauszunehmen. Und sie hatte recht. Ich hätte darauf bestehen können. Aber wozu brauchten wir so ein Gegenlicht? Ich hätte mich darüber gefreut, aber das wäre ja lächerlich. Darum ging es ja nicht. Diese Glühbirne musste ein Licht geben, was die in einem guten Licht darstellen lässt.
Ja, vielleicht verlegen wir dann den Rest des Gesprächs noch nach draußen, damit auch noch ein bisschen Mittagspause stattfinden kann. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht.